Welcome to my G-spot.
Hi Friends, ich bin Stefanie Giesinger und wie immer melde ich mich aus meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, meinem G-Spot. Hier möchte ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die mich und natürlich auch hoffentlich euch interessieren. Das sind Themen wie Sex, Finanzen, Freundinnenschaften und so weiter. Ich freue mich vor allem, wenn wir hier Themen finden, wo wir Tabus brechen können. Und das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Das sind unter anderem Freundinnen, Expertinnen, bekannte Menschen, also alles Leute, die mich inspirieren und die ich auch mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und jetzt fange ich an mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken.
Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema.
Ich wache auf und denke immer noch an diesen Film. Diese Frau, ihre Wut, ihre Verzweiflung und ihren Selbsthass. Ich kann nicht beschreiben, was dieser Film in mir bewirkt hat. Ich weiß nur, es ist viel. Denn ich erkenne mich wieder in den vielen Emotionen, die Demi Moore so realistisch spielt. In der Angst, in der Sucht nach der Suche nach einer besseren Version von mir. Ich will mich nicht so fühlen wie Elizabeth Sparkle in The Substance. Ich will mich befreien von der erlernten, unrealistischen Erwartungshaltung an mich selbst. Inzwischen sind einige Wochen vergangen. Den Film habe ich verarbeitet und einordnen können. Und trotzdem erinnere ich mich an Szenen, wenn ich mich beispielsweise kritisch im Spiegel betrachte. Ich erwische mich, fange mich und versuche durchzuatmen. Welche Einflüsse Filme, Serien und auch andere Geschichten auf meine Realität haben, spüre ich bewusst im Alltag. Und es lebt eine Annahme in mir, dass unterbewusst noch viel mehr passiert, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Deshalb frage ich mich, sollten wir vorsichtiger sein, welchen Geschichten wir unsere Aufmerksamkeit schenken? Wie sehr beeinflussen sie uns wirklich? Und welche Kraft zur Veränderung haben sie? Das möchte ich heute mit einem Menschen besprechen, der einen lang ersehnten frischen Wind in die deutsche Medienbranche bringt und ein begabter Geschichtenerzähler ist. Er ist Schauspieler, Autor und Produzent und hat für seine Stücke und Filme schon zahlreiche Preise gewonnen, ist auf internationalen Filmfestivalbühnen unterwegs und war schon auf der Forbes 30 Under 30 Liste. Momentan ist er mit seiner Serie Schwarze Früchte überall im Gespräch. Er spielt nicht nur den Hauptcharakter Lalo, er hat die Serie auch geschrieben und war ihr Showrunner. Warum er so viele Rollen oft selbst übernimmt, wie man eine gute Geschichte erzählt und warum es immer noch so wenig Repräsentation von schwarzen, queeren Charakteren gibt, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Lamin Leroy Djiba. Danke, dass du heute hier bist. Ich habe Schwarze Früchte so gesuchtet, deswegen als du gerade hier reingekommen bist, war ich so, Lalo? Das ist so komisch, aber das passiert ja wahrscheinlich häufiger, dass Menschen dich auch mit deinem Charakter oder mit der Rolle, die du gespielt hast, dann verwechseln, oder?
Ja, also die Serie ist ja gerade erst rausgekommen, deshalb ist es gerade erst so bei so Screenings oder so, wenn Leute ja Lalo sagen oder so und ist irgendwie voll spannend und irgendwie auch ja, cool, dann so mit denen zu sprechen und zu sehen, was sie so über die Figur denken und so, ja.
Glaube ich. Wir sprechen ja heute über Geschichten. Und ich habe mich so gefragt, was ist die erste Geschichte, an die ich mich erinnere in meinem ganzen Leben? Und ich glaube, für mich war die erste Geschichte, dass meine Oma zu mir gesagt hat, ich muss meine Haare 1000-mal bürsten, damit sie lange und fest und schön wachsen. Oder auch so eine Geschichte wie Prinzessinnen sind da und die müssen irgendwann von einem Mann wachgeküsst werden und dann ist das Leben so vollkommen. Schon verrückt, wenn ich mir vorstelle, das waren die ersten Geschichten, an die ich mich jetzt auch erinnern kann. Was ist so deine erste Geschichte?
Wow, das ist eine gute Frage. Was ist die erste Geschichte? ich war auf jeden Fall schon auch als Kind krasser so Geschichtenerzähler. Meine Eltern haben so, oder meine Mutter hat so VHS-Kamera gehabt und auch so voll viel aufgenommen. Und es gibt so Videos, in denen ich so Geschichten erzähle. Jetzt, also ich war vielleicht da so 4 oder so und es macht so null Sinn, was ich erzähle, aber es ist irgendwie so, dann war da ein Vogel und dann ist das und das passiert und daran habe ich irgendwie so vor kurzem gesehen und musste irgendwie voll lachen, weil irgendwie so dieses so Geschichten erzählen immer schon so voll etwas war, was ich gemacht hatte. Aber ich weiß nicht, was war die erste Geschichte, die ich gehört habe oder so.
Also kann ja auch irgendwas, eine Serie sein oder aus dem so eine Disney-Geschichte oder so. Hattest du da so eine Lieblingsgeschichte?
Ich habe mit 4 Jahren Titanic geguckt.
What?
Ich war obsessed mit diesem Film.
Early Bird.
Ja, wirklich. Ich glaube, es ist wirklich gerade rausgekommen. Ist gerade auf so Videokassette gekommen. Und mein Vater hatte die irgendwie geholt, weil ich glaube, er war so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, er wusste nicht, dass es eigentlich ein Film ist für Erwachsene. Und ich habe diesen Film mit 4 Jahren geguckt und ich war obsessed mit diesem Film. Ich habe die ganze Zeit die Titanic gemalt. Ich habe mir einen Titanic-Kuchen zum meinem Geburtstag gewünscht. Das war dann irgendwie so ein Schokoladenkuchen mit so Keksen drauf, die so diese Schornsteine sein sollten.
Süß.
Und das war irgendwie, und das ist irgendwie so Next Level. Ich war dann irgendwann so, dass ich zu meiner Mama meinte, so, ich war so, ja, ich muss irgendwie baden oder so. Und ich meinte so, kann ich mit Klamotten baden? Weil in dem Film sind die doch alle so im Wasser.
Ja.
Und das Lustigste ist, dass meine Mutter war so, ja klar. Und dann habe ich das so gespielt, dass ich auch in dem Film bin. Ja, das ist so mein erster Film, den ich gesehen habe. Also mein erster Film mit echten Menschen.
Verrückt.
Ja.
Also ich muss auch sagen, ich glaube, den Film, den ich am meisten gesehen habe in meinem ganzen Leben, ist Titanic. Ich war auch eine Zeit lang obsessed mit ihm.
Der Film ist auch iconic. Der
ist
Film
er
ist
auch.
Gut.
Du hast recht.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch biased, weil das der erste ist, aber ich habe ihn noch mal gesehen von ein paar Jahren und war so, ja, ich finde den krass.
Aber witzig, dass du schon damals als Kind so eine aktive Rolle übernommen hast und dann eben Geschichten erzählt hast und Teil der Geschichte sein wolltest, so da drin mitspielen wolltest sozusagen.
Ja, voll. Ist eigentlich voll interesting. Auch ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich wusste, dass die spielen oder so, aber irgendwas zu sagen, so das nachzuspielen, irgendwie durch diese Emotions zu gehen oder so, war etwas, was ich dann auch nachmachen wollte und ausprobieren wollte.
Was macht deiner Meinung nach eine gute Geschichte aus?
Eine gute Geschichte macht aus Ehrlichkeit, glaube ich. Also ich glaube, dass man etwas zeigt, wie es ist in all den Seiten. Das sind gute Seiten, schlechte Seiten, schwierige Seiten. Ich glaube, das macht eine Geschichte aus. Und ich glaube, eine gute Geschichte ist immer spezifisch. Ich glaube, so was in dieser Story passiert, was diesen Figuren passiert, muss sehr genau diesen Figuren passieren und nicht irgendwie allgemein sein. Ich glaube, das sind so die beiden Sachen, die ich denke, eine gute Geschichte ausmachen.
Also sehr detailliert und irgendwo auch authentisch, so dass man es nachvollziehen kann, also so realitätsgetreu.
Ja.
Was meinst du, wieso erzählen wir Menschen uns überhaupt Geschichten? Meinst du, das ist einfach so entertaining?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall entertaining und ich glaube auch, dass es eine Art ist, ja, sich auszutauschen und herauszufinden, wie andere Leute auch über die Welt nachdenken und zusammen eine Geschichte zu hören und macht ja immer auch was mit einem, weil man sich danach auch dann drüber austauscht, aber ja, es gibt ja total viele so Geschichten von so Oral History auch und so und wie ja Geschichten schon immer so Teil von der Gesellschaft waren und Kultur und ja, ich glaube, es ist eine Art zu reflektieren, was war oder wo man auch hin will oder so.
Stimmt.
Also ich finde, Geschichten können ja auch mal voll, dass man die Zukunft sich vorstellt in Geschichten oder was man sich vielleicht auch wünscht oder so.
Stimmt. Und irgendwo auch eine Flucht. Also ich hatte auch letztes Jahr eine Phase, wo ich sehr viel Sex in the City geguckt habe. Und das war für mich so eine Flucht aus meiner jetzigen Realität. Irgendwie war ich da so ein bisschen überfordert mit meinem eigenen Leben. Und dann habe ich einfach die Serie angemacht und war so, oh ja, ich bin gerade in einem anderen Leben. Und das finde ich auch so cool.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, die Geschichten müssen gar nicht so easy sein oder so. Selbst so, es kann einfach grundsätzlich eine andere Story sein. Und ja, man so ein bisschen so Escapism, ja, fühle ich auch auf jeden Fall.
Stimmt.
Ja.
Meinst du, Geschichten haben eine große Macht? Also ich habe ja in den Morning Pages auch so erzählt, Filme, Serien, generell Geschichten beeinflussen mich so sehr und das bemerke ich so richtig. Meinst du, wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein, welchen Geschichten wir unsere Aufmerksamkeit schenken?
Ja, ich habe das voll gefühlt, auch was du gesagt hast, weil ja, ich glaube, Geschichten haben krasse Macht und Medien und was man sieht und was für ja Narrative man immer wieder sieht und all die Strukturen, Rassismus, Sexismus, Klassismus, Ableismus, die sind ja alle auch in den Strukturen von Personen, die Geschichten erzählen. Und ich glaube, da kritisch drüber nachzudenken, was für Bilder und Narrative wir immer wieder reproduzieren, voll wichtig und ja, eine große Verantwortung auch.
Ja, und wieso ist Repräsentation so wichtig? Was meinst du?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen und gesehen zu fühlen. Und wenn man nicht repräsentiert ist in den Medien, sagt es einem halt ganz klar irgendwie so, du bist nicht wichtig genug, um gesehen zu werden. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir die Vielfalt unserer Gesellschaft im Film und Fernsehen und allen anderen Formen von Medien ja, sehen.
Voll. Und auch, wie man gezeigt wird, ne? Also ich glaube, ich wurde sehr stark geprägt, wie auch andere Frauen, wie die Medien uns auch dargestellt haben, oder? Also du musst das machen, um erfolgreich zu sein. Du musst so und so und so aussehen, um schön zu sein. Das heißt, wie man auch repräsentiert wird, ist auch super wichtig, ne?
Es ist so krass eigentlich, wie viele Sachen, die man denkt, die man machen muss, eigentlich durch so Filme geprägt ist und wo man denkt so, ja, ich weiß genau, wie das aussieht oder wie so, ja, was man sich so vorstellt. Also zum Beispiel, ich war noch nie auf einer Hochzeit, aber ich habe das Gefühl, ich weiß so voll spezifisch, wie eine Hochzeit aussehen muss und was vielleicht der Vibe ist und solche Sachen. Also es gibt so viele Dinge, die man noch selber nie erlebt hat, aber man hat schon so viele Vorlagen, die so abgespeichert sind. Und,
stimmt.
Ja.
Hey, du hast recht. Warum willst du eigentlich Geschichten erzählen?
Ich glaube, für mich ist Geschichten erzählen wirklich so Survival. Also ich glaube, ich kann dadurch mein Leben irgendwie leben. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine Art zu erzählen, zu kommunizieren, eigene Gedanken zu processen. Und also ich glaube, es ist wirklich etwas, was so ganz, also einfach so ein tiefer Teil ist von mir. Und aber es macht mir auch Spaß so und die unterschiedlichen auch Funktionen von so Geschichten zu erzählen, also zu schreiben und zu spielen, das sind irgendwie unterschiedliche so Handwerke schon, aber irgendwie gehört das alles irgendwie dazu. Ich glaube, alle meine Arbeiten sind, glaube ich, geht es immer darum, so Figuren zu zeigen, die vielleicht auf den ersten Blick schwierig sind zu verstehen oder Handlungen, wo man denkt, so was macht diese Person, und dann durch die Geschichte eine andere Art von so Zugang oder Verständnis für die Figur zu finden. Also ich glaube einfach, dass Geschichten auch einfach so Empathiemaschinen sind. Also ich glaube, durch Geschichten kann man am ehesten verstehen, warum eine Person irgendwie so handelt, wie sie handelt. Also wir sehen so viele Menschen und lernen so viele Menschen kennen, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt, so was ist los mit dieser Person, so wo man vielleicht auch urteilt und so. Und ich finde, Geschichten sind eine Art, so neugierig zu sein und zu sagen, so okay, das ist sozusagen, was diese Person macht und wie die Person ist, aber was steckt dahinter, wie ist die Person dahin gekommen? Und ja, das hat voll viel so mit Neugier zu tun und Empathie, glaube ich.
Du hast recht, Empathie ist da voll das Stichwort. Während du das gerade gesagt hast, ist mir eingefallen, wie ich manchmal so Serien gucke, wo True Crime Stories erzählt werden und so ein Serienkiller wird da irgendwie einmal hingestellt und die ganze Geschichte wird erzählt, auch so die Kindheitsgeschichte, und plötzlich fühlt man dann Empathie für einen Menschen, der halt so viel Scheiße verbrochen hat. Also ich glaube, man kann sich dann wirklich in die Situation von einer Person so ein bisschen hineinversetzen. Also nicht, dass ich hier Serial Killers irgendwie versuche, gut darzustellen und einen Schutz zu nehmen, Leute. Ich meine nur, Empathie kann man dann so viel leichter empfinden, wenn man auch wirklich die Geschichte hört und auch versteht. Voll, finde ich auch.
Werbung.
Hallo Leute, hier ist euer Waschbär Simon. Spaß. Hier ist natürlich Stefanie, aber ja, ihr wisst schon, worüber wir reden. Eure Mobilfunkvertrag-Maus Steffi ist zurück mit Simon Mobile. Denn ihr wisst, Ich bin auf jeden Fall eine kleine Surferin, nicht im Meer, sondern im Internet. Nicht nur, weil ich Podcasts aufnehme und sie höre, sondern auch, weil ich ein gefragter Social Media Star bin. Spaß beiseite. Aber ja, ich glaube, wir alle sind etwas zu viel am Handy und deswegen kann ich euch Simon sehr ans Herz legen. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit ganz viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis an. Und Leute, jetzt gibt es den Mega-Deal zur Black Week. Wer bis zum 8.12. einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, spart 50% auf alles in den ersten 6 Monaten. Das ist eine lange Zeit. 15 Gigabyte Datenvolumen bekommt man dann zum Beispiel schon ab unschlagbaren 4,49 Euro monatlich. Leute, das ist günstiger als ein Matcha Latte. Und danach zahlt man zum Beispiel 8,99 Euro im Monat. Und es gibt noch ganz viele weitere Vorteile. Man kann beispielsweise auch monatlich kündigen, wenn man nicht so happy ist, oder seinen Tarif ganz flexibel auf 20 oder 30 Gigabyte aufstocken, wenn man ein bisschen zu viel im G-Spot war. Natürlich gibt's on top Top-D-Netz-Qualität und 5G sind sowieso inklusive. Na, All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich auch dabei, denn wir leben im Jahr 2024. Bald 2025. Lustig, ne? Und wir wären ja nicht der G-Spot, wenn wir nicht noch was extra für unsere ZuhörerInnen hätten. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code SPOT2 abschließt, also ich wiederhole SPOT2, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Und das Angebot ist nur bis zum 16.12.2024 gültig. Alle Infos dazu auch in den Shownotes und unter simon.link/gspot. Ich wiederhole simon.link/gspot. Happy Surfing!
Werbung Ende.
Hast du eine innere Stimme, die mit dir spricht? Ich finde diese Frage so interessant, weil ich dachte immer, alle haben irgendwie so eine innere Stimme, weil ich habe auf jeden Fall eine innere Stimme und nicht jeder hat sie. Hast du eine?
Eine innere Stimme, die, und was ist das Gespräch so? Also das Gespräch ist so, also so, dass ich so Sachen processe, aber mit mir wirklich selber spreche und meine eigene Stimme so höre.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so richtig meine eigene Stimme hören ist. Also es sind so schon Gedanken, aber beispielsweise, ich komme nach Hause und bin so, oh Gott, was habe ich nur gesagt? Oh, was habe ich nur getan? Und dann kann ich aber auch mit meiner inneren Stimme noch antworten, so, nee, ist schon okay, Steffi, entspann dich jetzt, atme einmal durch. Und dann kommt wieder diese eine Stimme, die so sagt, so, boah, nee, das kannst du nie wieder machen. Und was hast du eigentlich angehabt? So, weißt du diese Stimme?
Auf jeden Fall habe ich die Stimme. Und ich habe das Gefühl, wenn man cringet, also wenn ich cringe, ist auch wirklich die manchmal auch ausgesprochen. Also ich glaube, wenn man, ja, also doch auf jeden Fall. Ich glaube, so es gibt so bestimmte so innere Stimmen, die sind sehr leise und dann hört man das so. Aber ich glaube, so cringe und so peinlich und so auf jeden Fall wird die sehr laut.
Voll. Welche Geschichten erzählt dir so deine innere Stimme? Also um mal ein Beispiel zu bringen. Gestern bin ich an der Kirche vorbeigelaufen und dann habe ich mir vorgestellt, so, oh, ich würde voll gerne mal gucken, wie es da drin aussieht. Und dann habe ich mir in meinem Kopf eine Geschichte ausgemalt. Ich gehe rein, ich gucke mir das an, plötzlich wird von draußen zugesperrt und ich bin dann eingesperrt. Und dann weiß ich, was erzähle ich mir denn für eine Geschichte in meinem Kopf? Schon wild.
Ich fühle, aber ich habe das Gefühl, es gibt, dass du so anticipatest, so was passieren könnte.
Ja, genau. Und es ist eigentlich fast immer Worst-Case-Szenario.
Oh mein Gott, das ist so viel. Aber reden wir nicht gerade über Anxiety eigentlich?
Eigentlich
ist,
schon,
also voll,
echt.
Auf jeden Fall, genau, die so Worst-Cases so sich zu überlegen, das ist auf jeden Fall für mich etwas, was wo ich aktiv dran arbeite. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Struggle bei mir. Es gibt viele, glaube ich, so Stories, wo ich mir vorstelle, okay, wenn das passiert, passiert das und dann könnte das passieren. Und ja, irgendwie so die Aufgabe bei mir irgendwie voll viel so im Moment zu sein. Was kann ich jetzt gerade in diesem Moment machen? Und ja, Geschichten können manchmal auch Spirals sein, auf jeden Fall.
Ja, fühle ich. Die Aufgabe habe ich auch, im Moment zu sein. Du hast in New York dann Schauspiel und Film studiert, nicht wahr? Wie hat dich die Zeit damals geprägt?
Die Zeit hat mich krass geprägt. Also ich bin mit 19 hingegangen und war dann 5 Jahre da. Und also als Mensch natürlich sowieso, weil 19 ist sowieso so ein Alter, wo, glaube ich, echt viel passiert. Das Lustige ist, dass ich halt zu dem Zeitpunkt war so, ich bin grown, ich habe mich halt so erwachsen gefühlt, aber jetzt im Nachhinein bin ich so, okay, das war eigentlich echt jung und das Studium war echt toll. Also ich hatte, habe Schauspiel studiert, aber es war so interdisziplinär, das heißt, man musste auch schreiben, man musste auch für ein Semester Regie führen und so und das hat einfach eine andere Art von so Zugang zu Kunst und auch so Geschichten erzählen gebracht von diesen ganzen verschiedenen Ebenen und Handwerken und was halt auch für mich voll, voll toll war und prägend war, dass ich voll viele schwarze DozentInnen hatte, schwarze KommilitonInnen und das war voll besonders, weil als ich, bevor ich gegangen bin, ich bin nach Amerika gegangen, weil ich nicht die Möglichkeit gesehen habe, hier als Schauspieler zu arbeiten, als ich so 18 war, weil ich ich hatte schon am Theater, ich war schon an einem Theater in einem Jugendclub und so und habe mich halt umgeguckt und war so, ich sehe hier keine Zukunft, wirklich zu arbeiten und genau, habe dann beschlossen, es zu versuchen, zumindest nach Amerika zu gehen und habe dann ein Stipendium bekommen, also sonst wäre es auch gar nicht möglich gewesen und ja, es hat so viel gemacht mit mir, glaube ich, mit auch der Idee von, wie kann ich selber Projekte entwickeln, wie kann ich Geschichten erzählen, die schwarze Figuren zentrieren und das über so viele Jahre mitzuerleben und inspiriert zu werden. Mit der Energy bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen und habe dann angefangen, hier Projekte zu starten und zu gucken, was ich umsetzen kann. Und Schwarze Früchte ist eines von den Projekten, die ich auch in Amerika gestartet hatte und dann damit zurückgekommen bin.
Wow. Also findest du, dass die Repräsentation vor allem der Unterschied ist zwischen USA und Deutschland in der Filmindustrie?
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied von der Vielfalt von Perspektiven. Ja. Also in Amerika ist auf jeden Fall auch noch viel zu tun, aber es ist auf jeden Fall an einem anderen Punkt und es ist ja einfach schmerzhaft, also wirklich zu sehen, wie wenig Perspektiven sichtbar sind. Und es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall was verändert. Ziemlich, also im Verhältnis zu dem, was die Jahrzehnte vorher passiert war, hat sich ziemlich schnell was verändert. Und trotzdem sind wir natürlich noch weit davon entfernt, so unsere tatsächliche Gesellschaft abzubilden im deutschen Film und Fernsehen. Aber es hat sich auf jeden Fall was schon getan. Und Projekte, die möglich sind jetzt, die vor 5 oder 10 Jahren noch gar nicht möglich waren.
So wild. Und gibt es noch andere Unterschiede so von USA und Deutschland im Geschichtenerzählen?
Ja, also ich glaube, es ist eine andere Industrie irgendwie. Also das war ja, ist ja wirklich so, also ich war in New York und New York und Hollywood und das ist schon einfach ein ganz anderer Mechanismus von der Maschine oder so, auf jeden Fall. Aber so das Handwerk selber, es gibt da auf jeden Fall viele Ähnlichkeiten beim Drehbuchschreiben, Dramaturgie und
Wir haben gerade schon gesagt, ja, ist alles nicht perfekt, auch in Amerika nicht. Und jetzt, wo Trump gewonnen hat, zeigt sich auch, dass Angst echt ein Werkzeug sein kann, das die Gesellschaft spaltet. Was meinst du, sind Werkzeuge, die Menschen auch wieder zusammenbringen können?
Ich glaube, das ist Empathie. Also ich glaube, sich vorzustellen, was die Lebensrealität von einer anderen Person ist, hat eine extreme Kraft. Und da sehe ich halt auch so die Möglichkeiten von Geschichten in erster Linie, das möglich zu machen. Und ich glaube auch daran, so zu sprechen und auch an aktivistische Arbeit. Aber es gab mal so eine Veranstaltung, bei der ich war. Das war auch in New York. Es war mein ersten Studienjahr. Es ging um so Youth Imprisonment, also über so jugendliche Leute, die im Gefängnis sind. Und das ging über 3 Tage und es war extrem spannend und es waren so ganz viele Vorträge und ich hatte auch mein Notepad und habe das alles mitgeschrieben und war so voll interessiert und drin und alle um mich rum auch. Aber am letzten Tag wurde eine Doku gezeigt. Also es war noch nicht mal ein fiktionaler Film oder so, aber es war eine Doku. Und wie du auch erzählt hast, zu sagen, es gab die Nähe zu einer Person, die im Gefängnis war und die von den eigenen Erfahrungen erzählt hat. Und der ganze Saal hat angefangen zu weinen. Und das war einfach so ein krasser Moment, weil es war so, wir sind hier seit 2 Tagen die ganze Zeit und hören diese Informationen, die auch in dieser Doku waren. Aber dadurch, dass es Informationen waren, war da so eine Kälte auch oder so, sondern es war so, okay, Information, Information. Aber durch diese Geschichte, die auch erzählt wurde, durch die Doku und ein Mensch, den man kennenlernt und es so, okay, dir ist es passiert und das sind deine Erfahrungen, was auch im Gefängnis passiert ist, dadurch war man so nah dran und man konnte es verstehen und das war irgendwie voll so ein Moment, nochmal so wirklich zu checken, wie kraftvoll einfach Geschichten sind.
Glaube ich. Ja, ich kann mir kaum vorstellen, wie sehr das dann auch einen prägt, wenn man einmal so realisiert, aus Informationen kann man sowas Kühles gegenüber einem Thema auch eigentlich entwickeln. Und dann hört man eine ganze Geschichte von einer Person und dann plötzlich merkst du so, ja, okay, ich spüre alles und das ist jetzt nicht einfach eine Information, sondern ein Gefühl von einer Verbundenheit auch mit der Person.
Ja.
Du schreibst ja viele Rollen auch für dich selbst. Wieso machst du das?
Ich glaube, weil ich spannende Rollen spielen wollte und nicht die Möglichkeit gesehen habe, die sonst zu spielen. Also ich habe nach dem Studium, bin ich so in die Welt gegangen und war so, okay, ich bin ready, die schwierigsten, komplexesten Rollen zu spielen. Und natürlich ist grundsätzlich nach dem Studium, dass man erstmal irgendwie so kleinere Rollen bekommt, aber natürlich als schwarzer und sichtbar queerer Schauspieler sind die Rollen, die einem zugetraut werden, einfach so limitiert. Also es ist so, so wenig, was man eigentlich machen kann. Und ich hatte dann irgendwann den Moment, wo ich einfach war so, mir wird keine Rolle angeboten, die ich mir wünsche. Also es wird nicht passieren und ich muss meine eigenen Projekte umsetzen. Das ist irgendwie voll schade und gleichzeitig auch eine bestimmte Kraft, die ich dann dadurch gespürt habe, dass ich war so, ich mache das einfach selber und ich kann aktiver werden, weil der Beruf der schauspielenden Person ist oft davon geprägt, dass man wartet, dass man arbeiten darf, wenn eine andere Person sagt, du darfst arbeiten, du kriegst diesen Job und die Möglichkeit zu haben, eigene Projekte zu starten und zu produzieren, ist voll toll, weil man selbstbestimmter ist und auch selbst entscheiden kann, was für Geschichten man erzählen will.
Voll, gibt einem eine bestimmte Macht auch. Gab es für dich auch die Möglichkeit, in Amerika das alles zu machen, was du gerade in Deutschland machst? Oder war für dich klar nur Deutschland?
Nein, ich war auf jeden Fall nach meinem Studium erstmal in Amerika und ich habe auch angefangen, Langfilme zu schreiben und Theaterstücke und so. Aber dann gab es diesen Moment, wo, also diese Figuren in diesen Theaterstücken und Filmen waren amerikanische Personen, weil das war auch in meinem Studium voll so Thema, dass ich hatte auch 4 Jahre lang so Dialektcoaching und so, dass ich einen amerikanischen Akzent und so sprechen kann, weil ich schon einfach dann amerikanische Figuren gespielt habe. Aber als Autor war es irgendwie dann off. Irgendwas daran war ich so, das ist eigentlich nicht meine Perspektive und ich würde viel lieber eigentlich Geschichten schreiben, in denen schwarze deutsche Figuren im Zentrum stehen und das war eigentlich einer der größten Gründe, warum ich auch zurückgekommen bin, weil ich war so, okay, ich will einmal versuchen, ob ich das vielleicht umsetzen kann und ich wollte mir einfach ein Jahr geben und kommen und gucken, ob das klappt und ja, jetzt bin ich seit 5 Jahren wieder hier.
Voll cool. Was macht für dich einen guten Charakter aus?
Oh, ein guter Charakter ist eine Figur, die vielschichtig ist, die Widersprüche in sich trägt und wo eigentlich so der Widerspruch eigentlich so der Kern der Figur ist. Ich glaube, das ist für mich eine gute Figur. Und diese Figuren können auch wirklich random Sachen machen oder machen auch, also meine Figuren machen eigentlich immer alle random Sachen, aber auch trotzdem sagen sie zu verstehen. Und auch in Schwarze Früchte gibt es auch viele Figuren, die vielleicht eher so antagonistisch oder so angelegt sind. Aber selbst bei denen, auch im Writers Room, haben wir immer wieder drüber gesprochen. Wir waren so, nein, wir müssen herausfinden, warum diese Figur so ist, so warum macht sie das und sie, jede Figur oder jede Person denkt, dass sie das Beste macht mit sozusagen den Karten, die ihnen gegeben wurden und immer wieder dahin zu gehen, das macht irgendwie voll Spaß und auch zu sehen, was halt so die Reaktionen dann sind von dem Publikum, also und auch wie unterschiedlich Leute auf die Figuren reagieren und es gibt natürlich auch Figuren, die geschrieben werden, die ganz klar so likable in Anführungsstrichen sein sollen und ich glaube, das ist was Ähnliches für mich wie so allgemein oder so, also so allgemein Geschichten zu erzählen, weil ich glaube, das Spezifische ist immer sehr genau und wir alle sind komplex und wir alle haben Seiten, die wir vielleicht nicht zeigen wollen. Und ich finde, es ist voll ein Job von einer schreibenden Person, die zu zeigen und sagen, okay, so, und auch ein Publikum, das sich dann sieht oder reflektiert sieht und oder repräsentiert sieht und denkt so, okay, ich sehe mich da drin irgendwie. Und manchmal ist es auch cringe, sich selber daran zu sehen, ne? Also ich glaube, es ist auch cool, sich in Figuren manchmal wiederzusehen, wo man ist so, okay, ich will mich eigentlich gar nicht hier drin wiedererkennen, aber so, ich denke genauso und ich bin genauso eigentlich.
Scheiße.
Ja.
Würdest du sagen, im realen Leben sind dann auch Menschen, die so einfach likable sind, wie du gerade gesagt hast, einfach so Side-Character, also weniger interessant für dich als Menschen, die eben halt so viele Ambivalenzen in sich tragen?
Aber ich glaube, wir alle tragen so viele Ambivalenzen in uns. Natürlich haben wir alle so unsere Präsentation, wie wir so durchs Leben gehen und so. Aber ich glaube, jede Person, die man näher kennenlernt, hat voll viele Layers und voll viel Geschichte in sich und voll viel Erfahrung und auch Messages in sich, die ja auch immer mal wieder dazu sorgen, dass die Person Sachen macht, die unlikable sind oder so. Mhm. Natürlich gibt es voll so Grade von so Unlikability oder auch Sachen zu machen, die sehr widersprüchlich sind oder so. Aber ich glaube, grundsätzlich ist jede Person extrem komplex.
Ja, definitiv. Ich habe das nur gerade versucht zu reflektieren auf das Thema Perfektionismus. Darüber habe ich mit Hatnett gesprochen. Und Hatnett, wie auch ich, wir versuchen so perfekt zu sein nach außen, um nicht angreifbar zu sein. Aber jetzt, wo du gerade erzählt hast von deinen Charakteren, die du auch schreibst, ich gebe dir vollkommen recht, die Person, die einfach so perfekt und nur gemocht werden kann, die ist viel weniger interessant als jetzt eine Person wie zum Beispiel Lalo, wo man sich so oft denkt, so, dein fucking Ernst, muss das jetzt sein, was machst du? Und vielleicht ist gar nicht so der richtige Ansatz zu sagen, ja, ich will perfekt sein, ich will unangreifbar sein, weil das eben auch nicht menschlich ist. Und das macht einen wirklich eigentlich nicht zu einer perfekten Person, sondern eher zu einer Person, die super unnahbar ist, ne?
Voll, aber ich relate auch und ich habe auch euer Gespräch über Perfektionismus geliebt. Auf jeden Fall könnt ihr mit vielen Sachen auch connecten. Man macht sich halt verletzlich, ne? Also indem man auch so Sachen zeigt, die man vielleicht nicht zeigen will und so. Aber dabei ist das so der Weg, wie man auch mit anderen Leuten wirklich connected. Also wirklich so Beziehungen entstehen ja dadurch, dass man sich verletzlich macht und sich zeigt mit allen so, ja, Seiten, die man so ist, ja.
Du hast aber recht.
Das ist auf jeden Fall ein Struggle.
Voll. Gebe ich dir recht. Ganz kurz mal zu deinem Kurzfilm Hundefreund, der auch beim Tribeca Filmfestival gezeigt wurde und auch beim Internationalen Filmfestival in Deutschland für Kurzfilme in Berlin gewonnen hat. Ne? Und du hast das Drehbuch geschrieben, du hast die Hauptfigur gespielt, genauso wie bei Schwarze Früchte. Und es geht um eine Date-Nacht, wo Philipp und Malik schnell zu so einer Debatte über Privilegien und Macht kommen. Wie waren die Reaktionen auf den Film damals?
Auch krass unterschiedlich. Also so BIPOC-Community in Berlin, also es war wirklich toll und echt so ja, einfach toll, wie sie darauf reagiert haben und wie sie auch den Film gefeiert haben. Und es gab aber auch auf jeden Fall Leute, die, also weiße Personen, die nach den Screenings auf mich zugekommen sind und auch gar nicht irgendwie, also gar nicht so gesehen haben, dass es eine Figur war, sondern so, als ob ich so mich selber gespielt hätte und als ob es eine Doku wäre. Und die, ja, sehr viele Gedanken mit mir teilen wollten dazu, was irgendwie Malik hätte machen sollen und dass sie ja eigentlich, dass eigentlich Philipp so voll im Recht war und so. Also es hat auf jeden Fall ja Leute aktiviert, sozusagen so im Gespräch zu sein. Ja, und ich glaube für ja auch schwarze Personen und an People of Color, also Personen, die Rassismuserfahrungen machen, ja, glaube ich, war es irgendwie auch ein Projekt, wo sie ja ihre Erfahrungen irgendwie auch gesehen haben wieder so. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist halt voll wichtig. Ich kenne es ja auch aus anderen Projekten, wenn ich die sehe, was das mit einem macht und wo man echt plötzlich denkt so, ah, okay, das geht irgendwie so direkt rein. Ich kann eine bestimmte Erfahrung sehen, weil ich meine, man ist so, auch als Person, die nicht oft in den Medien vorkommt oder wenn man eine Person ist, deren Perspektiven oder Identität nicht oft in den Medien vorkommt, man ist voll gut da drin, sich in andere Leute hineinzuversetzen oder sich vorzustellen, wie vielleicht ein Leben ist von anderen Leuten, weil wir es einfach müssen, weil das einfach, sonst können wir keine Filme gucken oder so. Mhm. Und aber dann plötzlich Filme zu sehen oder Serien, wo man sich plötzlich sieht, das macht was mit einem, weil man ist so plötzlich, man merkt plötzlich, wie selten man sich vorher gesehen hat und wie gut es sich auch anfühlt, so irgendwie, ja, gesehen zu werden.
Ist es eigentlich schwer, öffentlich-rechtliche und generell so deutsche Studios zu überzeugen, dass man mehr queere, schwarze Charaktere braucht?
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Arbeit, die so aktivistische Gruppen wirklich seit Jahrzehnten auch machen in Deutschland. Also es gibt Schwarze Filmschaffende e.V., es gibt Berlin Asian Film Network, es gibt so viele verschiedene Queer Media Society, es gibt wirklich viele Gruppen, die sich krass einsetzen und auch Projekte wie Schwarze Früchte oder so ist nur möglich durch diese aktivistische Arbeit, die so lange gemacht wurde, um zu sagen, so, wir müssen unsere Gesellschaft repräsentieren, wir brauchen andere Perspektiven und das ist auf jeden Fall noch voll viel zu tun. Ja.
Also ist es nicht leicht, dann diese Menschen, die in den Machtpositionen stecken, zu überzeugen, dass wir noch mehr Rollen brauchen?
So spezifisch bei Schwarze Früchte, das haben wir mit der ARD Digitto gemacht, da war es wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Cool. Und zwar wirklich vom allerersten Moment, wo ich die Serie gepitcht hatte, gab es so Vertrauen und es war so,
cool.
Der Vibe war so, ich glaube, du weißt, wie du diese Geschichte erzählen willst. Und es hat sich, also es ist auch über Jahre dann, es ist halt dreieinhalb Jahre, nur alleine mit der ARD war der Prozess. Und da ist es wirklich so geblieben. Aber es gibt natürlich so viele andere Geschichten, die noch erzählt werden müssen und die Raum und Ressourcen bekommen müssen. Und das ist halt wichtig, so dass nicht einzelne Projekte immer so sind, sondern dass es so strukturell sich verändert, dass wir viele solche Projekte haben können.
Voll. Du hast gerade schon Schwarze Filmschaffende e.V. angesprochen, du bist Teil davon. Mhm. Wie sieht eure Arbeit da aus?
Also es ist aktivistische Arbeit mit Institutionen, Filmförderungen zu sprechen und zu advocaten. Und Schwarze Filmschaffende e.V. arbeitet auch mit einem intersektionalen Anspruch, also auch setzt sich für die verschiedenen Perspektiven ein, die nicht abgebildet werden. Und es gibt auch Zusammenarbeit mit Queer Media Society oder BAFNET. Und ja, es ist wirklich viel Arbeit zu sagen, immer wieder eigentlich auch ähnliche Sachen zu sagen. Und ich meine, ich bin da noch nicht so lange dabei. So, es gibt Personen, die viel älter sind und schon voll lange diese Arbeit machen. Und ich bin voll beeindruckt auch von dem langen Atem und der Energie, die immer wieder investiert wird, immer wieder in diese Gespräche zu gehen und es kommen auch Sachen und es kommen Veränderungen aber es ist wirklich viel Arbeit, die diese Personen ja machen, neben ihrem Job als filmschaffende Person, so unbezahlt.
Ja, irgendwie macht es mich richtig sauer, dass das irgendwie eine Arbeit überhaupt sein muss. Super, super wichtig, aber ich frage mich, wie kann man sich überhaupt dagegen sträuben? Was gibt es denn für Machtpositionen, die einfach das nicht zulassen oder das auch nicht sehen? Also gut, dass es diese Arbeit gibt, wie zum Beispiel von Schwarze Filmschaffende e.V., aber traurig, dass es sie eben geben muss.
Voll.
Also alle reden gerade über Schwarze Früchte. In der ARD-Mediathek kann ich wirklich allen empfehlen. Und der Hauptcharakter Lalo, ein junger Mensch auf der Suche nach sich selbst, eckt super viel an, wie wir gerade schon gesagt haben, und sucht auch mit seinen Freundinnen nach seinem Platz in seinem Leben. Wie kam dir die Idee zu dieser Serie?
Die erste Idee war eigentlich Lalo und Carla, also die beiden Hauptfiguren, diese Friendship, die beiden haben und wie unterschiedlich sie sind. Und dann ging es um so eine Art von so Tonalität, die ich voll so vermisst habe, so grundsätzlich, aber auch so im deutschen Fernsehen von so Cringe-Comedy, aber irgendwie manchmal auch einfach Drama und dass es so in unterschiedliche Welten immer geht, so genremäßig. Und dann darum hat sich dann so Step by Step haben sich die anderen Figuren entwickelt und die Handlung
Und du hast gerade schon gesagt, das hat richtig lange gedauert. Du hast in New York schon angefangen, die Serie zu schreiben. Wie viele Jahre war das jetzt?
Also insgesamt von der Idee zur Ausstrahlung sind es so über 5 Jahre, ein bisschen über 5 Jahre. Also für mich war es auf jeden Fall sehr lang. Ich habe noch kein Projekt, an dem ich so lange gearbeitet habe, aber ich glaube so dafür, dass es sozusagen auch mein erstes so ein großes so Projekt war und so, glaube ich, waren schon so die Steps ziemlich schnell dann, dass wir das so umsetzen konnten. Ja.
Und mit welcher Intention hast du damals Lalo geschrieben?
Ich glaube, ich wollte mir so eine extrem schwierige Figur schreiben. Also ich wollte einfach eine Figur schreiben, wo ich das Gefühl hatte, weil ich war ja so zu dem Zeitpunkt, dass ich war so, oh, das ist alles, ich will irgendwas complicated, ich will herausgefordert werden als Schauspieler. Und dann habe ich die so entwickelt und wir haben im Writers Room, es gab im Writers Room von 4 weiteren AutorInnen, wo wir ja die Serie dann noch weiterentwickelt haben und auch in die Tiefe gegangen sind, noch weiter mit den Figuren und dann auch letztendlich 4 der 8 Folgen habe ich zu zweit immer geschrieben und ja, und dann war der erste Drehtag und ich war so, diese Figur is a lot und aber es war ja eigentlich genauso, wie ich gehofft hatte, voll herausfordernd, aber auch voll erfüllend, so ja, die Figur irgendwie zum Leben zu erwecken dann.
Cool.
Ja, aber was war dein Feeling, als du Lalo das erste Mal gesehen hast? Was ist deine, was denkst du über Lalo?
Also ich habe Lalo tatsächlich sehr schnell in mein Herz geschlossen. Lalo hat mich sehr an eine Person erinnert, die auch in meinem engen Freundeskreis ist. Und ich fand Lalo so echt, also vor allem in der deutschen Medienbranche, nehme ich immer nur wahr, wie Menschen sich nie versprechen, nie stottern, nie, ja, einfach so super unnahbar wirken. Und Lalo war so echt. Und zuerst habe ich auch gedacht, dass das so dieses intuitive Acting ist, also dass es kaum was Gescriptetes ist, sondern das einfach so, wie heißt das nochmal?
Impro.
Impro, ja. Genau, improvisiertes Acting ist. Und dann habe ich mich eben auch damit beschäftigt und habe herausgefunden, dass das eben nicht so ist, dass wirklich jede Pause bei euch aufgeschrieben ist. Und ich fand es dann so gut gespielt. Es hat viel zu echt gewirkt dafür, dass es eine Serie für mich ist. Und ja, Lalo habe ich geliebt, aber genauso hätte ich ihn am liebsten so an den Schultern gepackt und einmal so gerüttelt, so, wake up!
I get it.
Also sehr cool. Hat mich echt total fasziniert. Danke für diese Serie. Gab es eigentlich irgendwelche Widerstände gegen die Geschichte? Wenn ja, von wem oder von wo?
Es gab, bevor ich mit Jünglinge Film, das ist eine Filmproduktionsfirma, die ja die Serie produziert hat, zusammen mit Studio Central, da hatte ich Gespräche vorher mit Produktionsfirmen, die die Serie nicht gesehen haben. Also die gesagt haben, also wirklich so grundsätzlich, so diese Serie hat kein Publikum, also man kann keine Geschichte erzählen mit 2 queeren schwarzen Figuren, es müsste mehr Genre drin sein, also es müsste dann irgendwie Fantasy-Aspekte, es waren wirklich so ganz viele random Feedback, was ich bekommen hatte und trotzdem habe ich irgendwie versucht, natürlich diese Gespräche weiterzuführen und ich war so, nein, ich glaube, es kann funktionieren und über so perspektivisch oder so war ich sowieso, nein, ich war so, es gibt ein Publikum dafür, es gibt ein Riesenpublikum dafür, es gibt so viele schwarze und queere Personen, die sich sehen wollen, aber jede Person kann sich in diesen Figuren wiedererkennen und das war mein Main Ding in allen Pitches immer wieder so, das Spezifische ist universell, weil ich das wirklich glaube. Ich glaube, dass wir uns in allen Figuren wiedererkennen können, auch wenn wir ganz andere Perspektiven haben und so, aber das war am Anfang auf jeden Fall ein Struggle und dann, ja, habe ich Jünglinge Film getroffen und dann ging es so Step by Step dann ziemlich schnell los.
Zum Glück.
Ja.
Ich habe schon so vielen Menschen weiterempfohlen.
Danke.
Auch Carla. Carla liebe ich auch so sehr. Und irgendwie hat sie so eine große Schwesterbeziehung auch zu mir irgendwie. Finde sie so toll.
Ja, ich bin auch Melody Semina. Also ich finde auch, wie sie die Figur zum Leben erweckt hat, so viele Nuancen. Und man guckt ihr einfach so gerne zu und ja, und auch zuerst mal zu denken, so auf den ersten Blick, so okay, Carla hat alles gecheckt, so Lalo ist Chaos, Carla hat's gecheckt, aber dann langsam zu sehen, okay, und auch so talking about Perfectionism oder so, ne, also so wie, was da alles hintersteckt und wie sie auch, ja, einen Weg findet, so über sich selber nachzudenken und was will sie im Leben und so, es war irgendwie, ja, voll toll, mit ihr auch zusammenzuarbeiten.
Was wünschst du dir, was Leute von Schwarze Früchte mitnehmen?
ich hoffe, dass Leute sich in den Figuren wiedererkennen. Also ich hoffe, dass sich Leute, ja, vielleicht auch besonders auch in den komplizierteren oder Schwächen oder so wiedererkennen und sich damit vielleicht weniger allein fühlen. Das war auf jeden Fall ein Ziel von der Serie und ist irgendwie voll toll, so auch jetzt die ersten 3 Wochen und die Reaktionen zu hören und wirklich so viele Nachrichten zu bekommen von so Menschen aus ganz Deutschland mit unterschiedlichen Backgrounds, dass das passiert ist. Und das ist natürlich so für uns so toll, dass es irgendwie, dieses so Wiedererkennen, dass es passiert. Und das ist, glaube ich, mein erstes Ziel. Und das fühlt sich für uns einfach an, ja, wie so genau das, was wir machen wollten.
Bei mir hast du das auf jeden Fall erreicht.
Werbung.
Kommen wir jetzt mal zum Wasser trinken, denn ja, ich bin Model und bekanntlich müssen Models ja sehr viel trinken. Lol. Stereotype zur Seite mal, ich bin professionelle Wassertrinkerin. Wirklich, ich liebe es. Ich trinke auch ziemlich viel, es kann aber auch ziemlich langweilig werden. Und ich habe da einen Tipp für euch. Air Up. Die mich jetzt schon länger verfolgen, die wissen, ich bin ein großer Fan von Air Up. Ich habe auch schon einige Kampagnen mit denen gemacht. Stay High. Drated, weil ich es einfach ultra cool finde, wie man durch so ein System seinem Gehirn suggerieren kann, dass man gerade etwas mit Geschmack trinkt, aber eigentlich nur Wasser trinkt. Also man bleibt dabei gesund, man bleibt dabei hydrated und es wird nicht langweilig. Und da jetzt Weihnachten vor der Tür steht, hat sich Air Up natürlich auch etwas überlegt. Es gibt aktuell die Holiday und Christmas Bundles, wie das Reindeer Revolt Bundle oder das Freezing Fiesta Bundle. Also den Link findet ihr in den Shownotes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch das beste Geschenk für Familienmitglieder und auch FreundInnen. Also fast alle in meiner Familie haben jetzt eine Air Up Flasche, weil ich das einfach super gerne verschenke. Man verschenkt auch so ein bisschen gutes Gewissen, denn ich weiß jetzt, Omi, Opi, Tanten, Cousinen, Cousins, die trinken jetzt etwas mehr durch den geilen Duftpott. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz erwähnen, was mein Lieblingsduftpott ist. Es ist Eistee Pfirsich. Nicht zu verwechseln mit weißer Pfirsich-Smoothie, denn den kenne ich nicht so gut leiden. Aber naja. Geschmäcker sind ja unterschiedlich und es gibt etliche Duftpots. Schaut mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wie immer, stay hydrated. Merry Christmas.
Werbung Ende.
Viele SchauspielerInnen sind auch tatsächlich BIPOCs. In den deutschen Serien ist es ja leider nicht so. Wer hat eigentlich die Macht, das zu ändern?
Das sind auf jeden Fall so Entscheidungsträger in der Branche. Also es sind Redaktionen, das sind Produktionsfirmen. Und aber das ist so viel connected, auch dann, welche Projekte gefördert werden. Und und letztendlich ist es voll wichtig, ja, diese Perspektiven, die sagen vor der Kamera sind, dass auch immer mehr dieser Perspektiven auch hinter der Kamera EntscheidungsträgerInnen sind. Und so können Veränderungen wirklich strukturell passieren, dass man nicht für jedes Projekt irgendwie guckt, okay, wie können wir hier irgendwie in Anführungsstrichen divers irgendwie besetzen oder so, sondern grundlegend, wer schreibt diese Drehbücher, wer produziert diese Projekte und das ist so die Veränderung, die wir brauchen.
Und wie kann man auch als ZuschauerIn ein Ally sein?
Ich glaube, Projekte supporten, die neue Perspektiven zeigen und zu sagen, so wie es gibt ein Publikum. Ich glaube, diese Idee von so, es gibt kein Publikum, einfach zu zeigen, es gibt ein Publikum und ja, diese Projekte zu pushen, würde ich sagen, das ist uns zu sehen und dass sie ihm hoffentlich dann auch gefallen und so, aber das ist, glaube ich, ein Weg, wie ein Publikum auch supporten kann.
Ja. Voll, sehe ich genauso. Okay, kommen wir mal jetzt zu, ich wollte gerade sagen, leichteren Themen, aber eigentlich nicht so richtig. Vielleicht so ein bisschen Geschichten für die Zukunft. Wir haben ja gerade irgendwie nicht so die leichteste Zeit, auch politisch gesehen. Wo findest du in den heutigen Tagen Hoffnung?
Ich glaube in so Friends. Also so, in Gesprächen und sich auszutauschen. Ich habe das Gefühl, so besonders in Phasen, denen so viel passiert und auch so viele Sachen, die so schmerzhaft sind und frustrieren und auch Angst machen, ja, glaube ich, dass diese Gefühle auch zu teilen, zu besprechen, wo sind andere gerade, was geht bei dir gerade ab, wie processest du bestimmte Sachen und Zeit zu verbringen mit Friends, sich auszutauschen. Ich glaube, das ist für mich voll wichtig. Und bei dir?
Genauso. Also schon Gruppen finden, auf jeden Fall die Menschen um mich herum, Freundinnen, Menschen, die mir einfach nahestehen, aber auch auf Social Media, muss ich sagen. Also mich ermutigt das so ein bisschen, wenn ich sehe, dass es doch auch viele Menschen gibt, die eine gleiche Meinung haben. Und ja, es gibt verdammt viele Menschen, die einfach eine Meinung haben, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, die so gefährlich ist und die so viel Ekel in mir auslöst. Aber es gibt auch eben sehr viele Menschen, die eine bessere Ansicht meiner Meinung nach haben auf die Welt. Und das gibt mir dann schon ein bisschen Mut. In Deutschland spüren wir gerade einen sehr starken Rechtsruck, der einem große Angst machen kann. Was meinst du, können wir machen, um dem etwas entgegenzuwirken?
Ich muss sagen, so diese politische Lage ist extrem beunruhigend. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, sich nicht ohnmächtig zu fühlen da drin. Und ich glaube, Sachen wie Wahlen sind voll wichtig. Ich glaube, wirklich nochmal und für mich persönlich auch nochmal genau zu verstehen, wie funktioniert unser politisches System eigentlich? Mhm. Wie kann ich auch das, was ich sagen kann irgendwie oder was meine Arbeit ist, wie kann ich das irgendwie nutzen, um die wirklich so politische Lage zu beeinflussen? Und ich glaube, da ist halt auch wieder so die Frage von so Empathie. Also wie kann es sein, dass so viele Menschen in unserer Gesellschaft so viel Hass irgendwie haben und auch, dass der ja so unreflektiert ist und so, also wie das möglich ist. Und ich glaube, dass da ja voll viel irgendwie so Gespräche nötig wären eigentlich. Aber die Frage ist so, wie kann man diese Gespräche führen? Und ich glaube, da sind wieder Geschichten so voll wichtig, weil die Perspektiven, die gerade so angefeindet werden, die gerade so von Gruppen und Parteien angegriffen werden, dass diese Perspektiven Raum einnehmen und ja, in all ihrem Sein in der deutschen Gesellschaft Raum einnehmen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was voll wichtig ist.
Das sehe ich genauso. Und ich glaube auch wirklich, dass Bildung da so wichtig ist, dass man sich auch damit auseinandersetzt, wie das politische System eben aufgebaut ist. Und Stichwort Fake News. Es ist so wichtig, dass man Nachrichten und auch auf Social Media alles kritisch hinterfragt. Was denkst du, wie kann man mit Fake News umgehen, auch so in seinem eigenen Kopf? Wie kann man da ein bisschen kritischer draufschauen?
Ja, ist echt so tricky, also auch mit diesen so fehlenden Quellen und so. Also ja, ich versuche auch wirklich extrem kritisch mit jedem Posting umzugehen, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie eine Headline oder so, die und ich nicht weiß, woher das kommt oder ob das irgendwie fact-checked ist oder so. Also ich glaube auf jeden Fall, so Quellen zu gucken in der Beschreibung und so. Ich glaube, das ist voll wichtig. Aber ja, wenn wir irgendwas lesen oder so schnell, natürlich affectet einen das und manchmal hat man nicht Zeit, irgendwie so reinzugucken. Deshalb ja, hat auch Social Media auch einfach so eine Kraft, die ja auch so auch in der politischen Situation und in der wir gerade sind. Und Sachen wie Bildung und selbst so hinterfragen und gucken, welche Nachrichten lese ich und welche Posts ich auch nicht einfach weiter swipe oder so, weil ich das Gefühl habe, so, das ist nicht faktisch irgendwie untermauert.
Voll. Also Geschichten haben einfach eine sehr starke Wirkung auf uns und die können Positives bewirken wie Negatives, die können wahr sein, die können echt sein, die können aber auch konstruiert sein, um uns im Endeffekt auch zu brainwashen, also um uns irgendwie Lügen ins Gehirn zu setzen.
Total. Und da wieder so die negative Kraft irgendwie so, ne, von so Geschichten auch. Und ja, ist halt voll wichtig, was für Geschichten wir erzählen.
Welche Hoffnung hast du für die Zukunft deiner Arbeit?
Ist wirklich so extrem toll, schwarze Früchte so umsetzen zu können, wie wir es umgesetzt haben, dass wir wirklich das Team so zusammengestellt haben, einfach mit so vielen krass talentierten Leuten und so viele inklusive mir, die oft noch nicht die Chancen hatten, eine Fernsehserie zu arbeiten und einfach, alle haben es einfach so toll gemacht und ich hoffe, dass in der Zukunft ich weiter mit ihnen zusammenarbeiten kann und einige von denen arbeiten auch schon an anderen Projekten zusammen und ich glaube, dass wir uns gegenseitig weiter zu stärken, weiter supporten, Projekte machen, neue Leute kennenlernen und das ist sagen für mich so voll eine schöne Zukunft, wenn ich über meine eigene Arbeit nachdenke und ja, viele andere Geschichten auch zu erzählen, auch mit ganz anderen Tonalitäten und andere random Figuren schreibe, die ich und aber auch andere SchauspielerInnen spielen können. Also ich habe auf jeden Fall voll Lust, jetzt weiterzumachen und weiter Geschichten zu erzählen.
An was arbeitest du gerade?
Das Konkreteste ist ein Kinofilm, den ich auch schon länger machen will. Und ja, bin irgendwie jetzt auch voll gespannt, so dieses Format, so 90 Minuten. Und das ist ein ganz anderes Genre auch noch. Und ja, ich bin gespannt.
Fantasy, plötzlich.
Plötzlich Fantasy. Wir sind auf Game of Thrones, basically.
I'm excited. Das finde ich richtig gut. Was wünschst du dir generell für die Zukunft der Geschichten?
Ich will so viele Geschichten sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich will so viele Perspektiven aus Deutschland sehen, im Fernsehen, Mainstream, 20:15 Uhr. Und einfach, ja, wir wissen, es gibt einfach so viel, was wir noch nie gesehen haben. Und da ist so viel Potenzial drin und so viele tolle, spannende Geschichten. Und ja, das will ich für die Zukunft.
Finde ich schön. Vielen, vielen Dank. Danke dir für das Gespräch. Hast du vielleicht einen Tipp für uns bezüglich Büchern oder Serien?
Ich habe ein Buch, was ich voll empfehlen kann. Das heißt Letters to a Young Artist. Das ist von Anna Deavere Smith. Das habe ich in meinem ersten Studienjahr gelesen oder wir haben ein Kapitel, glaube ich, im Studium gelesen, habe ich mir das geholt. Und es ist so geschrieben wie so Briefe an eine junge Künstlerin von ihr, sie selber Performerin, Autorin, Schauspielerin. Und dieses Buch ist so toll, weil es verschiedene Kapitel hat und es geht eigentlich um das Leben von einer kunstschaffenden Person und was es bedeutet, eine kunstschaffende Person zu sein und warum man die Arbeit macht. Und es ist wirklich für die unterschiedlichsten KünstlerInnen. Also es kann auch wirklich so Malerei sein oder Musik. Und das ist ein Buch, was ich immer wieder, wo ich immer wieder einfach so eine Kapitel lese, wenn ich irgendwie, ja, vielleicht auch inspiriert werden will von Kunst machen ist so voll wichtig und so. Und das Buch würde ich voll empfehlen. Letters to a Young Artist.
Letters to a Young Artist.
Ja.
Toll. Dankeschön.
Unsere G-Tipps.
Ich habe nur noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps, etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben zu dem Thema. Und vielleicht können wir ein bisschen Leichtigkeit da reinbringen mit der Frage, wie erzähle ich eine richtig gute Geschichte? Also auch so im weiteren Sinne, wie beispielsweise, man hat ja auch diese Leute im Bekanntenkreis, wo man weiß, die können dir einfach gerade eine Geschichte von gestern erzählen und die reißt dich einfach mit. Es gibt einfach gute GeschichtenerzählerInnen. Wie macht man das?
Ich glaube, alle können gute Geschichten erzählen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Geschichte so erzählt, wie man sie selber erzählen will. Ich glaube, die Idee von so, so und so erzählt man eine Geschichte oder so, ich glaube, das ist sozusagen der schnellste Weg, dass man nicht so wirklich eine eigene Geschichte erzählen kann oder dass sie vielleicht nicht ankommt. Ich glaube, wirklich zu vertrauen darauf, das, was einen selber zum Lachen bringt, das, was einen selber bewegt, das, was einen Angst macht, das alles in eine Geschichte reinzupacken. Es werden niemals alle fühlen, aber es wird immer welche geben, die es krass fühlen und das ist immer ein Risiko oder so, weil man dann denkt so, okay, also das ist wirklich, was ich mag und so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anderes es mögen wird, aber ich denke, das ist so der beste Weg, eine gute Geschichte zu erzählen, sich selbst so treu zu bleiben da dran.
Cool. Vielen, vielen Dank. Versuche ich dann bei der nächsten Party, wenn ich meine Geschichte erzähle. Also ich bin an der Kirche vorbeigelaufen, dann wollte ich da rein.
Ich fand's lustig. Und es wird eine andere Person lachen.
Ich hoffe es. Wenn nicht, rufe ich dich an. Keiner hat gelacht.
Dann lache ich.
Okay, danke. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich konnte so viel für mich mitnehmen. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
Voll. Danke für die Einladung. Ich fand's richtig schön.
Sehr gerne. Und Und ich hoffe auch, dass ihr ZuhörerInnen da draußen was mitnehmen konntet. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben auch alle möglichen Social-Media-Kanäle. Deswegen schaut dann gerne mal vorbei und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet und was ihr euch so für die nächsten Wochen wünscht. Bis dahin, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao!
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Social Media Jessica Linder und Hanna Ackermann.